dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Immer wieder, aber noch lange nicht oft genug, wird in Deutschland über die Rolle von Kirchen und Religionsgemeinschaften gestritten. Etwa beim Religionsunterricht, bei der Kirchensteuer oder auch beim Kreuz in Amtsstuben oder im Klassenzimmer. Wir hatten ja gerade in unserem ersten Segment darüber gesprochen. Und jetzt meldet sich auch noch Bundeskanzler Friedrich Merz zu Wort. Man denkt sich, ach du meine Güte. Und er hat jetzt gesagt, Deutschland sei ein laizistischer Staat. Und als ich es gehört habe, bin ich gleich ganz unruhig und nervös geworden, weil ich dachte, nun, seit wann sind wir ein laizistischer Staat? Denn das ist falsch. Frankreich ist laizistisch, aber Deutschland ist es nicht. Was ist damit gemeint? Ein laizistischer Staat zeichnet sich dadurch aus, dass er Religion und Staat strikt trennt. Also der Staat ist weltanschaulich neutral, er fördert keine Religion, er benachteiligt keine Religion, er hält religiöse Symbole aus der Öffentlichkeit raus, auch religiös motivierte Handlungen oder dass da, was man da auf bestimmten Veranstaltungen irgendwie auftaucht, Kirchentag und sowas, ne, in der Funktion als Kanzler oder als Bundestagspräsident oder Präsidentin und so weiter, das ist da also dann nicht möglich. Und dadurch ist die Religion vollständig die Privatsache der Bürger. Und auch die Bürger dürfen in der Öffentlichkeit nicht ganz stark sichtbare, deutlich erkennbare religiöse Symbole zur Schau stellen. Und das ist ja in Deutschland nicht so. In Deutschland gibt es auch eine solche Trennung von Kirche und Staat nicht, das wissen wir alle. Und jetzt fragt ihr euch, was soll die Vorrede, wo ist die Pointe? Ja, und die Pointe, die kommt jetzt in einen Artikel der Frommen Zeit, dem Zeitmagazin, ne? Wird der Laizismus als Gefahr für Freiheit, Liberalität und gesellschaftlichen Zusammenhang dargestellt. Und weil es eine Gefahr ist, so sagt es der Artikel der Zeit, stellt es eine ungeheuerliche Entgleisung dar, wenn der Kanzler den Unterschied nicht kennt und sich da jetzt irgendwie mit diesem Laizismus verplappert hat, vermutlich, ne? Denn wenn der Kanzler diesen Unterschied nicht kennt, dann droht uns vielleicht irgendwann die Einführung dieses Laizismus. Und das wäre ja furchtbar. Also, das sagt der Artikel, das wäre ganz schlimm und er möchte also ein Plädoyer sein dafür und auch eine Erklärung dafür, warum das schlimm ist. Und dann versteigt sich dieser Artikel zu so ein paar Aussagen, die ich dann im Näheren nochmal genauer darstellen will, nur so als kurze Vorschau. Er sagt, Religion sei ein unersetzlicher Teil des öffentlichen Lebens und der Staat solle deswegen die Religion nicht nur dulden, sondern aktiv fördern. Und ohne die Religion wäre die Gesellschaft weniger offen, weniger frei und weniger liberal. Und das, liebe Ketzer, klingt nach einem spektakulär dummen Artikel. Auf ins Gefecht und die Zähne gewetzt. Endlich gibt's wieder Fleisch auf dem Teller. Da schlagen wir unsere Zähne rein. Ja. An meiner Seite, ihr hört es schon, sind Ramona, Viktor und Christian. Hallo ihr drei.
Hallo.
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 Klingt doch mal nicht schlecht, oder? Ne? Eine richtige fette Mahlzeit.
Ja.
Und ich sage euch ganz kurz, von wem das stammt, wer der Autor ist. Also der Artikel stammt von Hannes Leitlein. Er ist seit 15 Jahren Redakteur bei der Zeit und sogar stellvertretender Redaktionsleiter bei diesem christlichen Magazin, das die Zeit immer wöchentlich oder ich weiß nicht wann so beilegt. Das heißt Christ und Welt. Und er hat ein Vordiplom in evangelischer Theologie. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, was schreibt er so? Und ich kann euch vielleicht eine kurze Kostprobe geben. Und zwar in seinem letzten großen Artikel beweint er das große Unglück, dass auf dem Grabstein von Papst Franziskus ein paar Buchstaben teilweise einen ungleichmäßigen Abstand haben. Oh, da war der Teufel am Werk, die Unachtsamkeit. Und man sieht, es ist ein Mann fürs Detail und deswegen haben wir das völlige Recht, da auch immer ins Detail zu schauen. So, also das ist die Vorrede und jetzt gehe ich gleich in die erste Behauptung von ihm. Ich habe 7 Stück, aber vielleicht machen wir nicht alle. Die erste Behauptung heißt, Deutschland ist bewusst kein laizistischer Staat, sondern ein Staat, der religiös weltanschaulich neutral ist und aber mit Religionsgemeinschaften kooperiert. Und er sagt es an einem Zitat wie folgt. Zitat: Zwar ist der deutsche Staat religiös weltanschaulich neutral. Er darf keine Religion bevorzugen oder benachteiligen. Jedoch ist diese Neutralität nicht gleichbedeutend mit Distanz und Desinteresse. Der Staat kooperiert mit den Religionsgemeinschaften, beispielsweise beim Religionsunterricht, in der Seelsorge oder bei der Erhebung von Steuern. Zitat Ende von Hannes Leitlein. Ja, liebe Ketzer, erster Eindruck von euch. Was macht es auf euch für einen Eindruck? Was habt ihr für Argumente? Viktor?
Ja, ich finde das jetzt auf jeden Fall schon mal direkt am Anfang, macht er da einen Fehler, Weltanschauungen und Religionen gleichzusetzen. Weil es geht ja hier darum, dass Religionen weder bevorteiligt noch benachteiligt werden. Und was wir hier aber haben, ist ja, dass der Atheismus zum Beispiel ja benachteiligt wird, dadurch, dass alle anderen bevorteiligt werden. Ja, also es gibt ja keine extra Sendungen im Fernsehen für atheistische Themen zum Beispiel. Ja, es gibt da keine täglichen Predigten aus dem Atheismus. Wir kriegen keine Subventionen. Für uns werden keine Steuern eingenommen. Ja, es werden auch keine Verfassungsrichter abgelehnt, bloß weil sie andere Positionen vertreten als wir. Und es gibt auch keinen Atheismusunterricht in der Schule. Also das ist halt völlig, ja, also da werden halt Religionen bevorteilt. Ja, er begründet das quasi damit, dass er da Weltanschauung und Religion gleichsetzt. Und das ist einfach falsch.
Die Kooperation zwischen der Kirchen, den Kirchen und dem Staat kann man vielleicht aus dem Tierreich als Vergleich mit einer parasitären Verhältnis. Die Kirchen haben sich in den Staat hineingezeckt, lassen sich von den Finanzämtern die Steuern erheben, haben Einblick und in die Steuerunterlagen und verfolgen auch Leute, die angeblich nichts wissen, also die nichts wissen von ihrer Kirchenzugehörigkeit und dann im Rückblick dann sich das auch noch auszahlen lassen. Dann werden für virtuelle Enteignungen seit 105 Jahren wird Geld gezahlt vom Staats zu den Kirchen für etwas, was vor der Weimarer Republik schon passiert ist und was überhaupt nicht in einem demokratischen Umfeld war. Dafür kriegen die immer noch Geld überwiesen, einfach so. Und zwar auch in Gegenden, wo sie gar nicht enteignet worden sind, weil da möglicherweise die andere Religion enteignet worden ist. Das ist das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, das wir haben. Und dass das Bewusstsein kein laizistischer Staat ist, ist natürlich so, weil von Politikern diese ganzen Gesetze gemacht worden sind, die Christen waren und die uns benachteiligt haben. Was wir haben, ist eine bewusste Ignorieren von den Rechten von anderen Religionsgemeinschaften oder auch von Leuten, die in keiner Religionsgemeinschaft sind. Wir geben diesen Kirchen Geld ohne Ende, die haben Rechte ohne Ende, die dürfen ihre eigenen Ermittlungsverfahren, in Anführungsstrichen, machen, wenn sie Kinder vergewaltigen und das vertuschen. Und das ist dann gut, nehme ich mal an.
Also stimmt es ja, wenn er behauptet, dass Deutschland ganz bewusst kein laizistischer Staat ist, sondern er ist zumindest mal religiös neutral, indem man sagt, ja, wenn ihr eine Kirche gründen wollt, dann kriegen die auch Geld. Und dass er mit Religionsgemeinschaften kooperiert, das stimmt auch, ne? Also insofern, also er hat jetzt nicht Unrecht, ne? Sondern es ist halt nur Scheiße, ne?
Ja.
Ramona.
Ja, und ich zitiere hier den HPD. Die beiden großen Kirchen haben in Deutschland 18,4 Milliarden Euro an sogenannte historischen Staatsleistungen erhalten. 2019 für ganz Deutschland beliefen sich die Zuwendungen auf insgesamt 548 Millionen. Das belegen die Recherchen der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union. Ja, und da handelt also bei diesen historischen Staatsleistungen, dass die es jetzt hier geht, da geht es nicht so um wie Kindergärten, Krankenhäuser, Pflege, Seniorenheim, Caritas oder Diakonie. Nein, das sind einfach ohne Zweckbindung erhalten diese Kirchen die Kohle. So, das wird bezahlt von was? Natürlich aus den Steuern. Das heißt, Muslime und alle anderen, die arbeiten gehen und Steuern bezahlen, die müssen für den Unsinn dann auch noch Geld bezahlen.
Hm.
Das soll jetzt richtig sein oder wie sieht das aus? Das kann doch irgendwo in einem modernen Staat, wo man sagt, man ist säkular, das kann doch gar nicht sein irgendwo. Und außerdem hat das Verfassungsgericht sowieso angeordnet, dass wir die Staatsleistungen aufheben.
Mhm.
Und es wird nicht gemacht. Sag mal, wo sind wir hier, bei den Hottentotten oder was?
Ich sehe, ihr habt schon jede Menge Argumente, aber er hat ja auch noch Argumente, also spart euch euer Feuer noch so ein bisschen auf. Viktor, Schlusswort von dir, dann gehe ich in das nächste Argument.
Das ist ja wieder so, dass da an den Entscheiderpositionen wieder die Mitglieder sitzen. Das finde ich sehr kritisch, wenn dann da Christen beschließen, öffentliche Gelder ins Christentum zu leiten. Also ich finde, dass das sehr stark an Veruntreuung grenzt, wenn die sich da Steuergelder in ihren Lieblingsverein umlenken.
Hm.
Richtig.
Jawohl. Nächstes Argument, und zwar, er sagt, ein echter Laizismus würde das gesellschaftliche Gefüge Deutschlands zum Schlechteren verändern. Und er sagt das mit folgendem Zitat. Tatsächlich besteht in Deutschland aber aus gutem Grund eben keine strikte Trennung zwischen Staat, Kirchen und auch den anderen Religionen. Ein echter Laizismus würde das gesellschaftliche Gefüge Deutschlands grundlegend verändern und nicht zum Besseren. Zitat Ende. Und was er da jetzt genau meint, das wird er später noch im Detail ausführen, aber ich lasse erstmal dabei. Also er sieht in dieser Kooperation, die wir im Moment haben, eine aufgeklärte Gemeinschaft verschiedener Gruppen mit verschiedenen Meinungen, die das auch akzeptieren, dass sie unterschiedlich sind. Ne? Und das meint er also mit Gefüge, dass das eben gut austariert ist. Jeder hat da seinen Platz auf dieser Wippe, ne? Und die ist aber in der Waage, das klappt gut. Und er sagt jetzt, ein Laizismus würde diesen Zustand zerstören und deswegen die gesellschaftliche Offenheit und die Liberalität einschränken. Was sagt ihr dazu?
Ja, der erste Schritt wäre natürlich die Aufhebung der Blasphemiegesetze, damit wir mit denen diskutieren können. Es ist immer noch strafbar, wenn man einen Talar sich besorgt und als Priester ausgibt, weil es eine Dienstuniform ist, die verfolgt wird. Und er sollte sich mal vielleicht mit unseren französischen Nachbarn unterhalten, inwiefern dort das Gefüge viel schlechter ist als in Deutschland. Es klingt so, als ob er sich das schönredet, dass die Situation, die wir haben. Ich habe nicht gesehen, dass wir hier eine gleichwertige Diskussion haben zwischen Kirchen und Nichtkirchen. Was wir sehen, ist immer, dass die Kirche unwidersprochen die Bischöfe oder sonst was irgendwas sagen dürfen zu einem Thema, was auch immer, und dann die anderen eben nicht zur Sprache kommen in den Zeitschriften und Humanisten und Atheisten, Säkulare hier nur ausnahmsweise was zu sagen haben.
Also auf mich wirkt es so, als käme das aus einer Zeit, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Leute gar nicht religiös sind,
ja,
sondern dass man darauf geachtet hat, dass halt jede große religiöse Gruppe irgendwie zu ihrem Recht bekommt. Und man könnte sich jetzt sagen, sie bekommen alle ihr Recht, wenn keiner was kriegt, also kein Geld beispielsweise, dann sind sie alle gleichgestellt. Aber man kann sagen, ja, aber wir wollen ja auch irgendwie dann das öffentliche Leben und das ganze Leben fördern, da ist der Staat ja auch ja dazu da. Und wenn er es jetzt für alle Gruppen gleichermaßen fördert, dann ist das auch eine Gleichbehandlung. Und jetzt haben wir aber plötzlich eine Gruppe, die da nicht reinpasst, nämlich die Säkularen, die sind ja keine Kirche, ne? Und da stimmt es dann plötzlich nicht mehr. Und jetzt müsste man im Grunde einfach sagen, ja gut, dann kriegt keiner was, aber so weit wollen sie halt nicht gehen, ne? Und es bleibt eben jetzt diese Ungleichbehandlung.
Ja,
so ist es.
Ja, und das ist bei den Muslimen ja genauso.
Oder die Pastafari-Kirche, die auch sehr wichtig ist und die wir hier erwähnen wollen.
Der Matthias sagt ja an der Stelle normalerweise, der heute leider sich entschuldigen lässt, weil er irgendwie krank ist, erkältet ist, und er sagt, gemeint sind eigentlich die Kirchen. Also im Gesetz steht Religion, aber gemeint sind die Kirchen, also die großen vertretenen Konfessionen. Und das kann jeder gründen, aber das hat eben nicht jeder und das ist halt dann Pech. Also beispielsweise ist bei den Christen immer leicht, auch Ansprechpartner zu finden und große Gruppen, mit denen man dann in Verbindung treten kann. Und bei den Moslems ist es eben nicht so. Es gibt zwar Verbände, aber die vertreten nur einen kleineren Teil. Und das ist eben nicht so, wie man sich das christlich vorstellt, ne? Dass man alles organisiert hat in so großen Kirchen. Ich würde.
Aber es sollte auch egal sein, ja, eigentlich, ne? Weil Religion ist Religion. Dann gehören denen genauso diese Leistungen wie die Christen auch.
Der nächste Punkt ist, er sagt jetzt, Laizismus würde die Religionsfreiheit beschneiden. weil er Glauben und religiöse Praxis ins Private verbannen würde.
Wo er hingehört.
Und aber da hat er ja nicht ganz Unrecht, ne? Nur ist eine Frage der Gewichtung. Jetzt gucken wir mal, was er genau sagt. Und er sagt es wie folgt, Zitat. Ein laizistisches Deutschland wäre ein anderes, ein weniger freies Land. Ein Land, in dem der Glaube ins Private verbannt wäre. Und mit ihm ein entscheidender Teil der Persönlichkeit sehr vieler Menschen. Zitat Ende. Also, der Artikel behauptet, dass ein streng laizistischer Staat alle möglichen religiösen Ausdrucksformen in der Öffentlichkeit verbieten oder zumindest mal sehr stark einschränken würde. Und das würde also einen entscheidenden Teil der Persönlichkeit der Menschen verdrängen und dadurch die Gesellschaft insgesamt verarmen lassen, weil wir alle nur noch den gleichen grauen Kittel sozusagen überstülpen und jeder, der da bunt ist und irgendwie aus der Reihe fällt, der wird dann verbannt. Ja, aber hat er da nicht auch recht oder ist da ein Denkfehler dabei?
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ja, das ist Matthäus 6, 5 bis 6. Da sagt Jesus ganz klar, dass genau das getan werden soll, was hier kritisiert wird.
Also ich diagnostiziere einen ganz starken Fall von falscher Dichotomie. Denn nur dadurch, dass quasi es keine gesetzliche Unterstützung, Beförderung und finanzielle Unterstützung von Kirchen geht, wird es nicht so sein, dass sie plötzlich verfolgt werden und man das dann im Hinterzimmer praktizieren muss wie so eine Seance, sondern die Kirchen werden weiter im öffentlichen Raum sein, die dürfen die Kirchen offen halten und Leute dürfen rein und rausgehen und sie dürfen auch wie jeder andere eine Versammlungsfreiheit durchführen und ihre Meinung im Öffentlichen sagen. Das Private wird hier so dargestellt, als ob das quasi im Privatzimmer stand. Und das ist auch absichtlich so formuliert. Aber in Wirklichkeit ist das Einzige, was passieren würde, dass sie auf das Niveau von den anderen heruntergezogen werden.
Richtig.
Und die auch das Recht haben und die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu tun und zu machen, was sie wollen. Das heißt, dass der Rückzug ins Private wäre nur dann zwingend notwendig, wenn die Christen das alles nur machen, weil sie im Staat diese Sonderrechte haben und selbst keine Überzeugung haben und sofort und bei Verlust dieser Sonderrechte aufhören würden, ihren Quatsch zu glauben.
Ja, und genau das ist auch der Grund, wo ich auch sage, der Laizismus ist auf jeden Fall besser. Die einen gehen in die Moschee, die andere gehen in ihre Kirche, die andere in die Synagoge und was es auch hier so Tempel und was es da so auch geht, das ist ja alles okay.
Ich finde, man kann das bei den Kirchentagen gut sehen, dass da was nicht richtig läuft, wo nämlich die Christen sich staatlicher oder staatlich finanzierter Strukturen bedienen, um da ihre riesigen Veranstaltungen aufzuziehen, die immer schlechter besucht werden und die trotzdem völlig übertrieben organisiert sind. Also beispielsweise erstens mal die Finanzierung selbst, das wisst ihr alles, ne? Dass dann also selbstverschuldete Kommunen dann noch also zig Millionen dahinterher werfen. Das sind auf jeden Fall Millionenbeträge. Und dann wird es ja immer so aufgeteilt. Ne? Ein Teil trägt dann die Stadt, ein Teil trägt die äußere Verwaltungsbezirk, das Land und so weiter. Ne? Also jeder tut so ein bisschen was dazu. Dann kommt aber auch der Bahnchef und sagt, ja, wir machen da auch ein ICE, den malen wir an mit dem Slogan des Kirchentags und so weiter. Ne? Also jede Gruppe in der Hierarchie trägt dann so ein bisschen was dazu bei und am Schluss entsteht da eine riesige Veranstaltung, wo aber lauter staatliche Elemente irgendwie mit drin sind. Und im Kontrast dazu dann die säkulare Seite, die da einfach nicht erwünscht ist, wenn die säkulare Seite zum Beispiel bei der Bahn sagt, wir wollen sogar, und zwar bezahlt, nicht kostenlos, unseren Spruch mal drauf tun, dann heißt es, nein, machen wir nicht, wir sind neutral. Ne, kennt ihr ja alle diese Sachen, ne, da gibt's nicht, ne?
Wir sind
neutral. Ja, das heißt ja, wir wollen da leider uns nicht da so Konflikte und so, ne? Und dann aber vom Kirchentag, das machen sie dann. Also du kriegst noch nicht mal bezahlte Werbung durch und das ist auch wieder an verschiedenen Stellen, bei der Bahn, in den Gemeinden, bei der Betreibergesellschaft der Busse, lokal vor Ort und so weiter. Alle halten sie zusammen Und bei dem 11. Gebot, die da diesen Moses da aufstellen, immer, ne, bei den Kirchentagen, und das ja auch anmelden. Sie melden es an beim Veranstalter, sie melden es an bei der örtlichen Verwaltung und haben alles genehmigt. Mhm. Und jedes Mal, die posten es ja immer auf Facebook, was ihnen so passiert, ne, kommt dann die Polizei und sagt, ja, tut uns leid, ist jetzt auch gerade ein bisschen kurzfristig, ne, so 5 Minuten vor Beginn, aber ihr müsst hier weg. Ne? Und dann werden sie dann irgendwie in so einer Nebenstraße boxiert und so weiter und so fort. Also man sieht, dass da ein völliges Missverhältnis ist. Und das ist nicht so, dass es einfach jetzt darum geht, die Katholiken und die Protestanten ins Private zu verbannen, ne? Dass man ihnen praktisch das Letzte noch wegnimmt, sondern die haben ja den Rachen so voll, dass sie kaum noch reden können, ne? Vor vollem Mund. Das muss man erstmal korrigieren. Seht ihr das auch so?
Ja, das ist Religion. Weißt du, genau das ist es nämlich. Sie wollen eben bestimmen, wer da an der Spitze sitzt. Und darum mag ich das nicht. Aus diesem Grund.
Ja, dann gehe ich gleich mal ins Nächste. Und zwar, das ist die 4. Behauptung. Und sie lautet, ein laizistischer Staat wäre weniger frei und weniger liberal. Und das wird begründet mit folgendem Zitat. Frei heißt eben nicht nur im Privaten, im stillen Kämmerlein, wo es niemand nervt, sondern in Abwägung mit anderen Grundrechten, auch in der Öffentlichkeit, sogar in öffentlichen Ämtern. Zitat Ende von Hannes Leitlein. Also er sagt, diese Freiheit bezieht sich nicht nur auf das, was du halt in deiner Freiheit zu Hause machst, sondern eben auch die Möglichkeit, das öffentlich zu leben. Und wenn man das nicht mehr darf, weil religiöse Symbole oder auch Handlungen nicht mehr gern gesehen werden oder eingeschränkt werden, dann ist das eben auch eine Einschränkung dieses Grundrechts der Freiheit. Und deswegen ist ein laizistischer Staat weniger frei als ein Staat, der das Religiöse fördert. Ist irgendwie so ein bisschen so ein gedanklicher Salto, ne? Irgendwie was stimmt da nicht? Was stimmt denn da nicht, Christian?
Das ist Orwellscher Doppeldenk. Wie gesagt, Frankreich ist weniger frei, sagt er hier. Sollte da vielleicht mal mit einem französischen Verfassungsrechtler drüber reden.
Aber vielleicht könnte man ja einen Unterschied machen zwischen Freiheit und Freiheit von.
Ja.
Aber müsste man da nicht zugunsten derer entscheiden, die was machen wollen? Weil Freiheit von, das ist ja irgendwie nix. Also da macht ja dann ja keiner was. Das nimmt ja keiner in Anspruch.
Nee, Freiheit von heißt von dem, was er mir aufdrängen will. Oder was er mir ständig, wenn er klingelt bei mir zu Hause und meint, er müsste mich morgens um 9 aus dem Bett klingeln, um irgendwas zu erzählen vom Herrn und Jesus Christus. Ja, also diese Freiheit hätte ich schon gerne, dass ich sage hier, also guck, dass du das nicht mehr machst.
Aber jetzt müssen wir aufpassen, zwischen den Privatleuten, die klingeln ja, ne, und die machen Veranstaltungen und singen.
Ja.
Und der Staat, der klingelt nicht und der singt auch nicht. Er suggeriert es so, dass in diesem laizistischen Staat würde dann niemand mehr das dürfen. Dann keiner darf mehr frohen Leichnamprozessionen durch die Innenstadt marschieren da und sich da blamieren. Warte mal bei einer frohen Leichnamsprozession, das ist ja wirklich also.
Ja, ich.
Oh, da bin ich als Kind immer umgefallen mit dem
also man,
Ohnmacht
gefallen. Es ist auch so, dass wir schon so laizistisch sind, dass er nicht mehr weiß, wer eigentlich die meisten verfolgte Gruppe war, als wir noch einen Gottesstaat hatten hier. Das waren nämlich die anderen Christen. Denn die Freiheit beschränkt sich eben nicht nur auf Andersgläubige, sondern auf diejenigen, die nicht den Glauben in der richtigen Form ausüben. Diese religiösen Staaten sind immer weniger frei, weil es reicht eben nicht, in der Religion drin zu sein, weil dann warst du vielleicht einen Sonntag nicht im Gottesdienst oder du hast komischerweise kein Schweinefleisch gegessen und möglicherweise bist du ein versteckter Jude oder ein Muslim gar. Und deswegen musst du Fleisch essen oder du hast am Freitag eben doch Fleisch gegessen und du hättest keins essen müssen. Und dann geht das Ganze eskaliert wieder und man immer unfreier selbst als jemand, der in dieser Bewegung ist, weil du dann eben deine ganzen Sachen mithalten musst und das Ganze eskaliert dann. Also im Gegensatz dazu ein laizistischer Staat, wo man eben seine Rechte einklagen kann, dass man eben nicht sich drangsalieren lassen soll von irgendwelchen Religionsfuzis, ist dabei per Definition natürlich freier und liberaler. Und diese Behauptung ist einfach Orwellscher Doppeldenk. Ich bleib dabei.
Ich gehe in den nächsten Punkt Und zwar, er sagt jetzt, Laizismus würde zu weniger öffentlicher Auseinandersetzung über grundlegende Lebensfragen führen. Und das Zitat lautet wie folgt, Zitat: Es wäre ein Land, das ärmer wäre an öffentlicher Auseinandersetzung über sehr grundlegende Lebensfragen, die alle Menschen betreffen, nicht nur die Gläubigen. Sicher, über Kruzifixe in Schulen müsste dann nicht mehr gestritten werden. Zitat Ende von Hannes Leitlein. Also er sagt, Religion bringt einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion, wo sich alle beteiligen können, auch wenn sie anderer Meinung sind, und ist also praktisch immer so ein Zündfunke. Und gerade in ethischen Fragen, die vielleicht die Fragestellungen ergänzen, die eigentlich so zum Staat gehören. Der Staat, ne, Geld und Verwaltung und kaufen wir uns jetzt diese Panzer oder bauen wir lieber Schienengleise oder was weiß ich was, ne? Und die Kirchen und die Religion stellen dann die Frage nach dem Ethischen, nach dem, warum machen wir das alles, was ist der Sinn des Lebens, sind wir auf der richtigen Spur und so weiter. Das ist ja auch wichtig und das wäre dann eben, weniger. Was sagt ihr dazu, Viktor?
Es wäre auf jeden Fall richtig, dass dann bestimmte Argumente aus solchen öffentlichen Diskussionen halt einfach nicht zugelassen würden. Aber das hieße ja einfach nur, dass man seine Positionen einfach sinnvoller, besser begründen muss. Ja, dass man sagen muss zum Beispiel, Mord ist verboten, weil es die Würde des Menschen antastet. Und man kann dann halt nicht sagen, ja, Mord ist verboten, weil das in der Bibel steht, du sollst nicht töten, außer Ägypter und Kanaaniter und Midianiter und Jebusiter und Perisiter und Moabiter und so weiter und so weiter und so weiter. Edomiter. Wer nicht alles ermordet werden
darf. Das ganze ungläubige Pack.
Ja, babylonische Kinder. Ne, also da gibt es ja alle möglichen Ausnahmen in der Bibel. Das wird dann in solchen öffentlichen Diskussionen auch ganz gerne mal vergessen, ne?
Aber das ist ja ein Argument, das die christliche Seite nicht vorbringt. Die sagt ja nicht, wir sollen jetzt irgendwie die und die umbringen und so weiter. Ist das nicht trotzdem so, dass er recht hat, wenn er sagt, diese öffentliche Auseinandersetzung wäre dann irgendwie weniger?
Das stimmt. Ich gebe Ihnen recht. Er hat da absolut recht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Ramona weigert sich, ihre Haarfarbe zu ändern und wir müssen sie dann doch verbrennen, wie früher. Ja, dann haben wir eine öffentliche Auseinandersetzung auf dem Platz, wo sie dann verbrannt wird, und sie stellt sich grundlegende Lebensfragen. Also das passiert dann auf alle Fälle, das hatten wir früher, das haben wir dann auch mehr. Wir müssten ja auch wieder mehr darüber diskutieren, ob Homosexuelle eingesperrt werden müssen oder chemisch behandelt werden, wie Alan Turing, damit sie dann weniger homosexuell werden. Auch diese Fragen würden dann mehr in der Öffentlichkeit geführt werden. Überhaupt müssten wir mehr idiotische Diskussionen führen mit irgendwelchen Leuten, die aus staatlichen Gründen Privilegien haben. Das heißt, seine Behauptung, dass es zu weniger öffentlicher Auseinandersetzung über grundlegende Lebensfragen führt, ist absolut richtig, weil wir müssten nämlich nicht die ganze Zeit dafür sorgen, dass sie diesen religiösen Quatsch in irgendwelche Gesetze gießen und wir dann darüber reden müssen, über die elementare humanistischen Umgang mit anderen Mitmenschen. Also 100% Zustimmung von mir.
Ich frage mich, ob wir da überhaupt ein Problem damit haben, dass die öffentliche Auseinandersetzung zum Erliegen kommt. Wir sind doch die ganze Zeit dabei zu diskutieren und sich so auseinanderzusetzen. Also man bekommt ja die Nachrichten im Minutentakt. Jeder twittert, teilt, stellt seine Meinung dar, postet. Es ist überall eine Riesenschlägerei. Jeder Artikel hat dann gleich irgendwie so ein Kommentarforum noch unten dran gehängt. Also jedenfalls bei der Zeit ist es so, in der er ja veröffentlicht. Es gab ja in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht eine Zeit, wo es so einfach war und es auch so viel genutzt wurde, sich an der Diskussion zu beteiligen. Jeder Scheiß wird ausführlich diskutiert. Also ich will es gar nicht.
Und jeder hat einen Podcast.
Jeder hat einen, genau, ja. Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass das irgendwie in Gefahr gerät. Es ist doch offensichtlich, dass die Leute ein Bedürfnis danach haben und dass das jetzt nicht abhängig davon ist, dass die Kirche da einen Anstoß gibt. Also ich finde, man muss unterscheiden zwischen dem Anstoß und der reinen Beteiligung. Die Kirchen oder jeder Gläubige, Privatleute, dürfen sich ja trotzdem beteiligen, auch in einem laizistischen Staat. Es geht nur darum, dass nicht irgendwie mit der Hilfe des Staates passiert, dass dann irgendwie der Bischof sich besonders äußert, sondern das ist einfach nur eine Stimme, Ende.
Ja, da müssen die ja nur mal hier den Ketzer-Podcast hören. Da würden die doch sehen, dass säkulare Diskussionen auf einem sehr hohen Niveau stattfinden, dass wir hier sehr gut unsere Positionen begründen. Im Vergleich dazu, ja, in religiösen Kontexten, der Bischof hat das gesagt, der Papst hat jenes gesagt, das gilt jetzt und alle anderen haben die Schnauze zu halten. Also da sehe ich auf jeden Fall einen ganz großen qualitativen Unterschied in der Diskussionsführung.
Ja, finde ich auch.
Ich finde also auch, möchte es nochmal unterfüttern, also Religion ist ja, so empfinde ich das, im Wesentlichen ein Diskussionsstopper. Weil einfach die Begründung fehlt, weil einfach irgendwie wird es also so scheinbegründet. Ne? Man wirft sich ins Gefecht, man gibt sich Mühe zu diskutieren und dann am Schluss heißt es immer, ja, das muss man halt glauben. Oder das, nein, tut mir leid, das diskutiere ich nicht. Nein, das wollen wir nicht hinterfragen und so. Ne? Dann ist aber nein, also und so. Ne? Wisst ihr was? Ich gehe gleich in den nächsten Punkt und zwar schon unser sechster Punkt. Er sagt, Laizismus würde Religion unkontrollierbarer machen. Und das finde ich jetzt eine ganz erstaunliche Wendung und er sagt es mit folgendem Zitat. Denn so lässt sich vielfach auf der ganzen Welt beobachten, wer Religion sich selbst überlässt, mag sie zwar institutionell schwächen, sie entzieht sich aber auch schnell jeglicher öffentlichen Kontrolle. Zitat Ende von Hannes Leitlein. Also er sagt, dass die institutionelle Einbindung von Religion, was ist damit gemeint, zum Beispiel Theologie an Universitäten. Man fragt sich, wie viel kann der Staat da mitbestimmen, aber vielleicht hat man da schon irgendwie so ein bisschen so einen Daumen dran drauf und so. Ich bestreite das, aber kann man ja so sehen. Er sagt also, dass diese institutionelle Einbindung für Kontrolle und aber auch mindestens mal für eine kritische Auseinandersetzung sorgt. Und wenn die Religion sich selbst überlassen ist, dann verliert der Staat diese Korrekturmöglichkeit. Ist das für euch plausibel, Christian?
Ich muss ja erst mal fragen, was meint er mit Kontrolle? Kontrolle ist ja immer etwas, was von einer Seite aufgeht auf zur anderen. Das Subjekt, Prädikat, Objekt. Jetzt, Religion wird kontrolliert, aber von wem? Und was er hier meint, ist, in Deutschland kontrolliert der Staat nicht die Religion. Das steht ja nicht, das wäre ja genau ein laizistischer Staat oder ein Gottesstaat, wo dann quasi der Bundeskanzler sagt, hier, die evangelische Kirche muss jetzt das machen. Das war früher so im Preußen zum Beispiel, war der König das Oberhaupt der evangelischen Kirche und konnte sagen, was gemacht wird. Will er das? Ich glaube nicht. Also was er will, ist, dass die Religion sich selbst kontrolliert, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche kontrolliert, dass die anderen Religionen nichts zu sagen haben. Das heißt, der Laizismus würde die Religion schon unkontrolliert machen, weil nämlich dann die katholische und evangelische Kirche nicht mehr kontrollieren kann, wer hier was zu sagen hat und wer hier Professor wird und wer nicht Professor wird. Weil es ist immer noch so, wer Professor wird in Theologie, der braucht erst die Erlaubnis von den Staatskirchen, möchte ich mal sagen, ob sie was werden. Das heißt, der Papst kann sagen, der wird nicht katholischer Theologe, weil er passt mir nicht. Und wir müssen ihn bezahlen übrigens, genauso wie wir die Bischöfe bezahlen. Es stimmt natürlich, dass Religion unkontrollierbar wird, aber die Idee vom laizistischen Staat ist, dass es Gesetze gibt und die müssen sich an Gesetze halten und nach den Gesetzen dann auch sein. Und man sollte auch die Religion von der Steuer befreien wie jeden anderen Verein und damit und denen die Privilegien entziehen. Und dadurch kann man sie dann kontrollieren. Aber vom Staat, der Staat könnte Religion kontrollieren. Momentan gibt es nur zwei Kirchen, die alles kontrollieren, was mit Religion zu tun hat. Und das wird hier wohl nicht richtig reflektiert, wer die Kontrolle hat.
Christian, ganz kurze Nachfrage. Kann denn der Staat überhaupt, und wird es gemacht, Einfluss ausüben darüber, wer Professor wird?
Eine Professur wird von den Fachkollegien besetzt und von der Universität, aber die Universität darf bei theologischen Professuren keinen Professor berufen, der nicht den Kirchen behagt.
Ja, das sind die Kirchen, aber der Staat, dass jetzt zum Beispiel der Ministerpräsident oder der Bürgermeister sagt, nee, den mag ich nicht oder so, oder nehmt mal den oder so, gibt es da eine Einflussnahme?
Nein, das ist nicht möglich.
Bestimmt der Staat, beispielsweise der Bundeskanzler, wer Bischof wird?
Das war der Investiturstreit, den wir vor 1000 Jahren ausgetragen haben und wo wir leider den zweiten Platz gemacht haben im Staat. Das heißt, in Deutschland werden die Bischöfe von den Kirchen eingesetzt und nicht mehr vom Staat.
Also Strich drunter, der Staat hat weder Einfluss darauf, wer in der Fakultät was zu sagen hat, noch wer in der Kirche was zu sagen hat. Da ist der Staat völlig raus.
Ja.
Ja, also kompletter Unsinn, was er uns hier auftischen will. Das war einfach sagt nicht völliger Quatsch. Ne?
Ja, ich denke, dass das wahrscheinlich so gemeint ist. Und ich denke, da hat er auch recht. Wenn jetzt Religion nur noch hinter verschlossenen Türen stattfindet, nur noch im Privaten, die Öffentlichkeit sieht dann ja nicht mehr, was machen die da. Ich fände das nicht schlecht, diese Kontrolle, die Kontrolle der Kirchen über ihre Mitglieder einzuschränken.
Diese Idee, dass das alles nur noch hinter verschlossenen Türen stattfindet, ne, ich halte das ja für übertrieben, aber selbst wenn, dann ist es ja nicht so, dass die alle dicht halten und dass das alles ein riesiges Geheimnis ist. Und wenn da irgendein Hassprediger beispielsweise jetzt Olaf Latzl oder sowas, der wird ab und zu dafür bezeichnet, dass es niemand mitkriegen würde oder dass die keine YouTube-Videos veröffentlichen würde oder dass sich niemand beschweren würde irgendwie bei seinen Freunden und die erzählen es dann weiter und so weiter. Ne? Also dass es so ein Geheimbund wäre oder dass sie so verpflichtet würden, einer zu sein, ne? Das halte ich für völlig abwegig. Der Staat hat auch so Kontrolle. Und nur ein Punkt, wenn ich gerade dabei bin, es geht ja darum, dass die Religion unkontrollierbar wird. Tatsächlich haben wir festgestellt, und der Christian hat es ja auch ausgeführt, dass die Kirchen sehr unabhängig sind und sogar in rechtlichen Fragen, die eigentlich das Hoheitsgebiet des Staates ja sind, unbestritten. Die Kirchen haben ja ein eigenes Recht und nicht nur das Kirchenrecht, weil das ist ja eine Absurdität, ne? Sondern auch Arbeitsrecht, Kündigungsregeln und so weiter und so fort. Ne? Völlig absurd. Oder dass zum Beispiel in Moscheen die Frauen hinten sitzen, oben auf so einem Balkon, hinter so einer Balustrade und unten beten die Männer, ne? In Deutschland. Ne? Und der Staat sagt, ja, wenn die das machen und so. Ne? Also die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben viel mehr Freiheit, als eigentlich angebracht wäre.
Also du hast recht, dass das ja überhaupt nicht stimmt. Dass Laizismus hieße, dass es jetzt nur noch in der Wohnung Eltern mit ihren Kindern passieren würde, sondern es gäbe dann ja trotzdem noch Kirchen und Gemeindehäuser und Moscheen und so weiter. Und innerhalb dieser Gemeinden wäre es ja auch relativ privat, aber da würden die sich ja auch wieder gegenseitig kontrollieren.
Ja, ich wollte jetzt nur noch den Missbrauchsskandal erwähnen, wo da die Kontrolle ist. Da ist die Kontrolle ja auch von den Kirchen. Der Staat hat da sich ja eigentlich ganz rausgehalten.
Völlig richtiger Einwand. Ne? Der Staat im Staat, der aber nicht in der Lage war, so fair zu agieren, wie man das von einem Staat erwartet, sondern ein riesiger Klüngel zum Schaden der Leute. Ich finde, man kann ja sagen, okay, ja, wenn sie es gut machen, wir gucken es uns mal an, warum nicht, ne? Und haben sie schon immer so gemacht und das läuft ganz gut und so weiter, aber das ist ja nicht unsere Erfahrung, sondern wir sind ganz schön auf die Nase gefallen. Leute haben einen bitteren Preis dafür bezahlt über Jahrzehnte, ne? Und man sagt ja, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht und der ist ja in winzigste Scherben ist er ja zerfallen und jetzt ist Schluss. So, wir sind angekommen beim 7. Argument. 7 auf einen Streich, ne, wie im Märchen. Und oft ist ja so, wenn da jemand so mit großem Pathos da sich so reinsteigert in so eine Argumentation, wo er am Anfang erst sagt, das ist ja gar nicht so und dann ist es aber vielleicht eher nur gleich und so. Und eben dann im letzten Augenblick wird gesagt, das ist ja sogar noch besser. Ne? Das ist ja sogar noch besser. Und das ist dann praktisch das, was der Autor dann wirklich sagen will, wo er jetzt das Tor dann schießen muss. Und genau das kommt jetzt. Halt euch fest. Er sagt, religiöse Institutionen sind ein Gegengewicht zum Staat. Und das Zitat, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das geht jetzt so los mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also praktisch, das ist nur so ein halber Satz, aber leicht zu verstehen. Er sagt folgendes, Zitat. Im Fall der Kirchen sogar von mächtigen Institutionen, die das Gegengewicht bilden, über die er sich nicht einfach erheben kann, die ihm vielfach ebenbürtig begegnen und ihn somit hier und da auch im demokratischen Diskurs in seine Schranken weisen. Etwas pathetisch klingt das heute in den Worten der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, die aber nun mal unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Herrschaft verfasst wurde. Punkt. Und Zitat Ende. Also das ist so eine Erklärung, wo man sich so praktisch so ein bisschen aufgeplustert hat gegenüber dem Staat. Ne? Und er sagt jetzt, nicht nur sollen die Kirchen immer schön vom Staat auch kontrolliert werden, und das geht nur, wenn sie öffentlich sind, sondern auch der Staat muss kontrolliert werden von starken Gruppen, und das können nur die Kirchen sein, als kritische Stimmen, die den Staat herausfordern und die ihm ebenbürtig gegenüberstehen. Tja, was sagt er dazu?
Ja, bei der evangelischen Kirche könnte man auch sagen, dass sie vielleicht ein bisschen Demokratie drin haben, aber bei der katholischen haben wir ein hierarchisches System aus dem Mittelalter, das von oben nach unten organisiert ist und keinen demokratischen Diskurs hat. Diese alte Organisation, die quasi von oben nach unten die Meinung nach unten vertritt und alle verpflichtet sind, der Meinung zu folgen, soll unseren demokratischen Staat, der mit einer freiheitlichen Grundordnung ausgestattet ist, erzählen, wie man etwas besser machen kann. Ein ausländischer Staat mit eigenem Staatsgebiet und früher mit eigener Armee hat also das Recht, uns in der Innenpolitik mitzuteilen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Das muss man von sich weisen. Und eigentlich müsste man alle Priester und Bischöfe der katholischen Kirche als ausländische Agenten des Landes verweisen und sagen, ihr könnt hier nicht Agitation machen für euren fremden Staat, denn das ist in Deutschland nicht erlaubt, zum Beispiel für eine fremde Armee zu rekrutieren, aber die Armee Gottes darf hier rekrutieren ohne Ende. Wir hatten diesen Konflikt in der Weimarer Republik schon. Auch Bismarck hat gegen die Katholiken gekämpft, die einen starken Einfluss in der Politik hatten und die eben auch fleißig gewählt worden sind von den Christen. Das ist also eine politische Einflussnahme, die wir schon sehr, sehr lange haben. Diese heißt es eigentlich zurückzuweisen und nicht zu umarmen. Schließlich gibt es jede Menge Gegengewichte zum Staat. Es gibt Gewerkschaften, es gibt Vereine. Jeder kann Interessensgemeinschaft machen. Es gibt Parteien, die auf den Staaten Einfluss haben. Es gibt auch andere demokratische Staaten, die Gegengewichte darstellen und sagen können, pass mal auf, hier Bündnisvereinbarungen müssen eingehalten werden. Aber ausgerechnet dann hier mit der katholischen Kirche eine Vergangenheit, sich ordentlich, ein Gottesstaat im wahrsten Sinne, als Gegengewicht zu einem demokratischen, legitimierten Staat zu sehen, das ist einfach abstrus.
Ja, mir stellen sich da die Nackenhaare auf, wenn ich höre, dass er da die Demokratie in die Schranken weisen will. Natürlich ist es so, dass kontrolliert werden muss, dass die Leute, die in der Demokratie oben sitzen, dass die auch das tun, was sie tun sollen, nämlich dem deutschen Volke zu dienen. Aber wenn sie das nicht tun, dann ist doch unser Kontrollorgan das Volk selber, dass dann andere Leute gewählt werden. Und was man dafür halt braucht, ist eine unabhängige Medienlandschaft. Und die Kirchen, die sind keine unabhängigen Medien. Das sehe ich ja in allen möglichen Diskussionen, auch auf Facebook, was die sich da zu Recht lügen, nur um ihre Positionen irgendwie darzustellen. Das ist alles andere als neutral und unabhängig, was die machen. Und das ist total tendenziös und wird halt von einer ausländischen Diktatur gesteuert, wie Christian gerade schon sagt. Also das ist für mich völliger Mumpitz, was er da verzapft.
Ich würde sagen, dass ich mir von einer Gruppe, die größte Schwierigkeiten hat und da wahnsinnig mit sich ringt und diskutiert und da Konferenzen abhält, in der Frage der Gleichberechtigung der Frauen, von solchen Leuten will ich mir auch nichts anhören. Das ist mir wurscht, was die sagen. Also ich weiß es natürlich, weil es halt, man entgeht dem ja nicht, ne? Aber das ist ja nicht so, dass sie die Gesellschaft irgendwie anführen, sondern die Gesellschaft, die entwickelt sich weiter und die Religionsgemeinschaften hinken mit gewissen Abständen hinterher. Die Protestanten sind da jetzt in dem Punkt ein bisschen fortschrittlicher, aber die haben ja diese Gleichberechtigung auch nicht erfunden und so. Und übrigens weltweit sind die Protestanten ja in dieser Frauengleichberechtigung genauso rückschrittlich wie die Katholiken. Nur in Deutschland und vielleicht in noch ein paar anderen Ländern ist das eine große Ausnahme. Insofern, die müssen sich mal ganz hinten anstellen. Sie hinken eigentlich dem Mainstream hinterher, anstatt ihn anzuführen. Ja, liebe Ketzer, wir sind angekommen am Ende dieses, wie ich finde, sehr dummen Artikel. Sollen wir mal ein kurzes Fazit probieren, aber wir müssen uns da ganz kurz fassen, weil wir schon ein bisschen über die Zeit sind. Gab es irgendwas, was ihr besonders dämlich fandet oder besonders dreist oder lustig oder bemerkenswert?
Es sieht sehr danach aus, dass wir hier Apologetismus haben, wo jemand versucht, den Status quo zu verteidigen, der wahrscheinlich auch nicht mehr lange zu halten wird, weil irgendwann wird die Mehrheit der Säkulären und Laizisten einfach das wegignorieren, was die noch zu haben. Ich meine, das, was wirklich noch nervt, ist der Einfluss und das Geld, das wir dafür rausgeben. Und wenn Merz jetzt sagt, wir haben einen laizistischen Staat, dann hoffe ich, dass er seinen Worten Taten folgen lässt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.